Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, ja, das Thema, große Thema Energie, Energiestrompreise, wo kommt unsere Energie her oder eben nicht, das treibt viele Menschen um, schon seit geraumer Zeit. Und du hast dich mit jemandem unterhalten, der in diesem Thema sehr versiert ist, der sich da sehr gut auskennt. Mit wem hast du denn gesprochen für diese Folge und worüber genau habt ihr euch unterhalten?
Ja, ich habe gesprochen mit Dr. Christoph Kané. Er ist Pressesprecher der Initiative Vernunftkraft. Die setzt sich für eine vernunftgetriebene Energiepolitik ein und wir haben über die Kernkraft in Deutschland gesprochen.
Worüber genau habt ihr denn gesprochen? Ich meine, Kernkraft, das kann ja vieles und nichts sein. Worüber genau habt ihr denn geredet?
Ja, wir haben zum Beispiel darüber geredet, warum Kernkraft sinnvoll ist, warum Kernkraft auch zum Klimaschutz beitragen kann, warum man Kernkraft für den grünen Stahl braucht. Also es hat jetzt ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz nochmal gesagt, dass man, da es ja keine deutschen Kernkraftwerke mehr gibt, die französische Kernkraft dringend braucht für den grünen Stahl. Und ja, wir haben das Thema einfach mal von A bis Z durchgekaut.
Bevor wir da einsteigen, vielleicht noch kurz eine Frage an dich. Glaubst du denn, dass wir vielleicht in, ich meine, so ein Atomkraftwerk, wenn man es neu bauen würde, das dauert ja so ein paar Jahrzehnte fast, glaubst du, dass wir so in 20, 30 Jahren in Deutschland vielleicht doch nochmal Atomkraftwerke haben werden, in ganz moderne, in vielleicht völlig anderer Form als bisher?
Ja, ich hoffe es doch, weil alle Industrieländer setzen auf die Kernkraft und wir sollten das auch tun. Also wenn wir Industriestandort bleiben wollen, also wir können ja auch als Gesellschaft sagen, okay, wir wollen Dienstleistungsgesellschaft werden und brauchen die Elektrizität nicht, aber da spricht halt vieles dagegen, weil die Wärmepumpen, die in den Häusern eingebaut werden, die Elektromobilität, da braucht man viel Elektrizität und da braucht man natürlich auch die klimaneutrale Kernkraft.
Und was Dr. Kané dazu sagt, das hört ihr jetzt. Das Interview Michael mit Dr. Kané über die Kernkraft. Viel Spaß.
Heute zu Gast bei uns im Podcast Dr. Christoph Kané. Herzlich willkommen.
Grüße Sie, Herr Scholz. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Dr. Kané, Sie waren jetzt ja schon ein paar Mal bei uns zu Gast im Podcast, aber stellen Sie sich noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Sehr gern. Mein Name ist Christoph Kané. Ich bin im Bundesvorstand der Bundesinitiative Vernunftkraft. Ich bin dort für die Pressearbeit zuständig. Ich bin allerdings auch im volkswirtschaftlichen Bereich dort zuständig. Und wir verstehen uns als eine gemeinnützige Initiative, die sich zum Ziel setzt, über energiewirtschaftliche Themen, Sachverhalte aufzuklären. Das tun wir aus einer neutralen Perspektive heraus. Das heißt, wir stehen keiner Partei nahe. Wir stehen auch nicht einer bestimmten Industrie nahe, sondern wir wollen rein vernunftgemäß die Dinge betrachten. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich sehr, dass ich auch heute wieder bei Ihnen sein darf.
Ja, und heute wollen wir über die Kernkraft sprechen. Bevor wir das im Detail tun, wollen wir nochmal auf die deutsche Energiewende blicken. Was sind denn aus Ihrer Sicht zurzeit so die Herausforderungen, die mit dieser Politik einhergehen?
Die Herausforderungen sind eigentlich immer diejenigen, die das Energiewirtschaftsgesetz auch eigentlich als Zielsetzung einer Energiepolitik vorgibt. Sie muss am Ende des Tages, muss sie preisstabil sein. Das ist gerade für eine energieintensive Volkswirtschaft eigentlich wichtig. Sie muss versorgungssicher sein, das steht ohnehin außer Frage. Sie muss aber auch umweltschonend, klimaschonend sein. So. Und diese Sachverhalte sind auch immer so dieser Dreiklang, den ich auch in den Vorträgen jetzt bei der Unionsstiftung im Dezember in Dieflin und im September dann in Saarbrücken dann herausgehoben habe, immer mit einem gewissen Fokus auf dem Thema Preisstabilität und Versorgungssicherheit, weil da haben wir aus einer ökonomischen Perspektive heraus die allergrößten Probleme. Die deutschen Strompreise sind uns davongezogen. Die Versorgungssicherheit nimmt immer mehr Schaden und verantwortlich ist dafür die Energiewende, so wie sie Deutschland herbeigeführt hat. Und die Bestimmungsfaktoren liegen da vor allen Dingen in dem Austausch von versorgungssicherer Leistung, von grundlastfähiger Leistung gegen unsichere, unstabile Leistung wie Wind- und Solarkraft. In dem Zuge kann man auch theoretisch zeigen, nehmen dann auch die Systemkosten zu. Das sind vor allen Dingen die Netzkosten, das sind dann vor allen Dingen auch die Backup-Kosten, die ich brauche. Und Backup ist hier in Deutschland jetzt auch hauptsächlich Importstrom geworden oder auch fossile Kapazitäten. Und auf der anderen Seite führen sehr, sehr hohe Schwankungen im Output, die ich jetzt plötzlich habe, durch die Schwankungen des Windaufkommens, durch die Schwankungen der Solarerzeugung, die führen dann natürlich auch dazu, dass ich ganz erhebliche Schwierigkeiten habe, dann auch ein stabiles, versorgungssicheres Niveau darzustellen. Noch haben wir keine extremen Mangelsituationen gesehen, die zu einem Brownout geführt haben, aber die Probleme nehmen definitiv zu. Da gab es vor allen Dingen Anfang November eine extreme Dunkelflaute, die dann dazu geführt hat, dass der Chef von RWE, der Markus Kreber, dann einen LinkedIn-Post abgesetzt hat, wo er noch einmal ganz deutlich gesagt hatte, Leute, das wird so langsam sehr knapp, was wir dort machen. Und es ist eigentlich schon seit Jahren transparent, wir können nicht nur Erneuerbare im Sinne von intermittierender, das heißt zeitlich nicht konstanter Leistung aufbauen, sondern wir brauchen auch gesicherte Leistung im Hintergrund. Und sein LinkedIn-Post, der hat da an Deutlichkeit eigentlich nicht zu wünschen übrig gelassen. Im Sinne von, wir brauchen das sehr, sehr schnell. Und an der Stelle steigen wir de facto in die Diskussion ein. Nämlich das häufig gepredigte Mantra, wir müssen nur die Erneuerbaren ausbauen und alles wird gut und den Rest besorgen Speicher oder ein flexibleres Stromnutzungsverhalten der Konsumenten. Dieses Mantra geht nicht so richtig auf. Und es ist eigentlich für alle Entscheidungsträger, aber auch für seriöse Energiewissenschaftler klar, wenn Deutschland diesen Weg jetzt weiter in dieser Geschwindigkeit nimmt, muss gesicherte Leistung dahinter stecken. Und da kommen wir bei Erzeugungsformen auch der Kernkraft vorbei.
Ja, Stichwort Kernkraft, über die Energieform wollen wir heute reden. Also die ist ja in Deutschland abgeschaltet, also die Anlagen stehen teilweise noch. Man kann die auch teilweise, wir hatten ja Herr Dr. Peters bei uns im Vortrag, kann man ja teilweise noch mal reaktivieren. Was spricht denn aus Ihrer Sicht noch dafür, diese Technologie noch mal zu reaktivieren, also außer das Thema Versorgungssicherheit?
Also es sind, wenn wir noch mal in diesem Dreiklang des energiewirtschaftlichen Dreiecks uns dort bewegen, dann ist zum einen das Thema Preisstabilität, ja natürlich. Kernkraftwerke sind im Bau sehr, sehr teuer. Da sind sie also direkt sehr tief im Milliardenbereich drin. Das ist ein hohes Investitionsaufkommen. Sie haben auch durchaus längere Amortisationszeiten. Aber am Ende des Tages über eine 80, vielleicht auch demnächst 100-jährige Laufzeit dieser Anlagen, die möglich ist, erzielen sie natürlich ein äußerst günstiges Strompreisniveau. Und das vor allen Dingen auch sehr stabil ist, weil die Anlagen laufen ja 24/7 durch, bis auf die Revisionszeiten. Das zahlt dann natürlich auch auf das Thema Versorgungssicherheit ein, denn wenn ich eine Anlage habe, die mir 24/7 verlässlich dann die Grundlast dann zur Verfügung stellt, die ich sowohl tagsüber als auch nachtsüber brauche, dann habe ich dort natürlich auch schon eine stabile Basis, auf der ich aufsetzen kann und auf der ich dann die täglichen Schwankungen einfach nur als Add-on draufsetzen muss. Der dritte Punkt ist dann Umwelt- und Klimaverträglichkeit. Ja, Kernkraft hat natürlich eine wesentlich geringere Flächennutzung als zum Beispiel Wind- oder Solarkraft. Ich hatte im Zuge dieses Themas Grüner Stahl Dillingen das Beispiel erwähnt, dass eine Verdoppelung des Strombedarfs des Saarlandes durch das Aufschalten dieser Direktreduktionsanlagen und der Elektrolichtbogenofen dann nach Auskunft der Dillinger Hütte zu einer Verdoppelung des Strombedarfs dann führt. So, und das bedeutet dann, dann muss ich, wenn ich das rein beispielsweise mit Windkraft darstellen will, ja, dann brauche ich dazu ungefähr 800 bis 1000 Windräder. Ich brauche allerdings dann auch als Backup 3 Gaskraftwerke hinten dran. Das ist also einen enormen Aufwand, den ich dafür auch an Naturressourcen bereitstellen muss. Und das gerade in einem dicht besiedelten Land wie dem Saarland. Die Alternative, die ich dann auch immer gerne erwähne, wäre es gewesen, hättet ihr mal Neckarwestheim 2 weiterlaufen lassen. Das ist nicht die Fläche, die 800 oder 1000 Windräder einnehmen, sondern das ist dann halt diese Fläche, die dieses Kernkraftwerk benötigt. Und mehr dann halt auch nicht. Das heißt, sie haben automatisch diesen geringeren Flächenaufwand. Und von der Klimabilanz sind natürlich Kernkraftwerke einfach auch unschlagbar, weil sie haben ja de facto, wenn sie die komplette Klimabilanz betrachten, haben sie ausschließlich den CO2-Aufwand zur Herstellung des Kernkraftwerkes und danach ist die komplette Stromerzeugung dekarbonisiert. Und wenn man sich hier Zahlen anschaut, das heißt eine Lifetime-CO2-Analyse, wie viel Gramm CO2 pro Kilowattstunde fallen denn dann dort an bei einem Kernkraftwerk über seine ganze Lebenszeit, die natürlich dann auch 4 bis 5-mal so lang ist wie eine Windkraftanlage, liegen sie in neueren Studien bei Kernkraftwerken ungefähr bei 5, das ist ein Spitzenwert. Sie liegen bei Windkraftanlagen, je nachdem an welchem Standort sie steht, bei 10 bis 25. Das ist natürlich auch ein guter Wert. Und sie haben allerdings nur das Problem, und das macht halt letzten Endes die CO2-Bilanz von Deutschland wesentlich schlechter als die von Frankreich oder Schweden, dass sie immer wieder ein fossiles Backup hintendran benötigen. Entweder Kohlekraft oder halt Gaskraftwerke. Gaskraftwerke liegen ungefähr bei 500 Gramm pro Kilowattstunde, Kohlekraftwerke bei 1000 bis 1200 Kilowattstunden. Das heißt, allein in einem solchen Setup könnte man die französischen und die schwedischen Werte gar nicht erst erreichen. Das heißt, wer eigentlich dieses Thema Klimaneutralität sich sehr hoch auf die Fahnen schreibt, der hätte eigentlich die deutschen Kernkraftwerke überhaupt nicht abschalten dürfen. Also das war dann widersprüchlich gewesen. Insofern, das Thema zahlt auf alle drei Dimensionen des energiewirtschaftlichen Dreiecks ab und hat von daher seine Berechtigung.
Ja, also ist nicht, die Entscheidung war nicht ganz nachvollziehbar, weil die Anlagen hätten ja noch eine lange Zeit laufen können. Und man hat die dann einfach abgeschaltet, also auch diesen sauberen Strom, auch in der schweren Energiekrise, muss man ja dazu sagen, weil die Gasversorgung aus Russland war ja zu dieser Zeit, wo die Entscheidung getroffen wurde, jetzt auch irgendwie unterbrochen oder man hat die aus politischen Gründen dann praktisch unterbrochen. Jetzt vielleicht nochmal so ein Blick auf die deutschen Kernkraftwerke. Die stehen ja noch, also teilweise werden sie zurückgebaut. Also ist das überhaupt realistisch, dass man die kurzfristig nochmal ans Netz bekommt? Oder gibt es da technische Schwierigkeiten, sagen die Betreiber, um Gottes Willen, jetzt kommt ihr nochmal und wollt nochmal die Kernkraft haben, das wollen wir gar nicht, wir haben uns umgestellt. Also wie sieht es denn da zurzeit aus?
Also bezüglich der technischen Perspektive kann ich ja da auf den sehr guten Vortrag verweisen, den Herr Peters dort diese Woche hier bei der Union-Stiftung gehalten hat. Die Kurzfassung ist, es gibt eine Studie der Radiant Energy Group, das ist ein Think Tank, ein Ingenieurwissenschaftlicher aus den USA, der mit Interviews und Anlagenanalysen hier untersucht hat, welche sind noch so weit erhalten, dass sie mit einem vertretbaren Aufwand nochmal ans Netz gebracht werden müssen und bei welchem ist halt dann der Rückbau schon vorangeschritten. Das haben sie dann in 4 verschiedene Gruppen unterteilt, bis hin zur 4. Gruppe, wo man sagen kann, okay, man kann hier eigentlich nur noch mehr einen Neubau machen. Die Analyse ergab dann halt, dass man bis zu 9 Kernkraftwerke wieder zurückholen kann, dass allerdings der Zeitaufwand dafür nicht mehr so einfach ist, als wenn man die Kernkraftwerke einfach fortgeführt hat. Das ist auch irgendwo einsichtig. Und dass wir dann irgendwo in einem Zeitraum von 2028 bis 2032 liegen. Immerhin betrachten wir mal das Thema Dillinger Hütte, grüner Stahl. Das ist natürlich auch ziemlich genau der Zeitraum, in dem auch die Dillinger Hütte mit ihren Direktreduktionsanlagen dann live gehen möchte. Insofern könnte sich da eine gewisse Übereinstimmung dann der Ziele ergeben, wenn man das denn so angehen würde und diese Analysen der Radiant Group dann entsprechend auch bestätigt werden. Da wird auch jetzt sehr vieles davon abhängen, ob die nächste Bundesregierung, die Union hat ja im Programm stehen, dass sie das Thema prüfen wird, dass dies dann auch angegangen wird, weil die Not ist schon relativ groß. Also wir könnten den Strom von 6 Kernkraftwerken preisgünstig, versorgungssicher, den könnten wir schon sehr gut gebrauchen. Das wird niemand bestreiten wollen.
Ja, das glaube ich auch, dass das nochmal ein Thema wird nach der Bundestagswahl. Und wie schätzen Sie das ein mit den Betreibern? Also die Kernkraftwerke sind nicht ein Staatsbesitz, sondern da gibt es ja Betreiber wie E.ON oder Vattenfall. Also haben die überhaupt noch Lust, so ein Kernkraftwerk nochmal zu betreiben? Oder muss man denen vielleicht nochmal Lust machen?
Also ich sage mal so, die Lust kann einem als Betreiber in Deutschland schon vergangen sein. Dafür war das Gezänk über 20 Jahre einfach viel zu groß gewesen. Und es tritt ja jetzt auch für die Betreiber das Problem auf, wenn ich mich jetzt mal in die Perspektive von RWE, E.ON oder EnBW hineinversetzen, dass man sich natürlich auch in der kompletten Unternehmensstrategie darauf eingestellt hat, dass es keine Kernkraft in Deutschland mehr geben wird. Und man hat sich auch relativ gut eingerichtet in dem Thema Energiewende, weil Energiewende kann für einen Betreiber ja was sehr Lukratives sein. Sie bauen Windkraftanlagen, sie bauen Solarparks, für diese bekommen sie Mindestvergütungen. Das heißt, ihr normales Marktrisiko wird vom Staat durch Mindestpreise dann entsprechend abgesichert. Das ist also dann, mal abgesehen von operativen Risiken, die man in jedem Projekt hat, vom reinen Marktrisiko her eine sehr, sehr lukrative Sache. Das heißt, das ist schon mal ein Faktor, der sich sehr lohnt. Und wenn Sie dann demnächst auch Gaskraftwerke als Backup bauen können, da steht ja RWE geradezu in den Startlöchern und wartet eigentlich nur mit Verzweiflung darauf, dass sie entsprechend diesen Auftrag bekommen. Dann bauen sie also die eigentliche Stromversorgung, sie bauen das Backup. Das ist für ein Unternehmen schon eine relativ gute Geldquelle. So, und das Thema Kernkraft, das hat man dann von der Seite auch schon weitgehend auch von den Kapazitäten, vom Personal her, schon so strategisch dann auch schon so eingestielt, dass man sich von dem Thema verabschiedet hat. Entschädigt ist man ja worden, also soweit alles gut. Und insbesondere, wenn es dann darum ginge, dass man auch Neubauten in Deutschland bauen würde, da wäre dann RWE und EnBW wahrscheinlich vom Know-how schon gar nicht mehr richtig aufgestellt. Sieht man ja auch in Polen zum Beispiel, die haben die Aufträge nach Korea und nach in die USA zu Westinghouse gegeben. Das heißt, das würde bei uns wahrscheinlich relativ ähnlich aussehen. Das heißt, als RWE-Chef hätte ich auch nicht unbedingt das unternehmerische Interesse, das Thema Kernkraft zu spielen, sondern dann eher, ja, lasst uns weiter Erneuerbare bauen und lasst uns vor allen Dingen die Gaskraftwerke bauen, weil das ist unsere Kernkompetenz.
Ja, kann man ja auch ein Stück weit verstehen, dass das so ist. Lassen Sie uns mal noch mal so auf die Akzeptanz der Kernkraft in der Bevölkerung kommen. Die ist ja mittlerweile noch mal da. Also es war ja mal anders. Also die Großteil der Bevölkerung sagt ja, okay, ich habe kein Problem mit Kernkraft. Und da gibt es ja auch Gegner, die sagen, okay, Kernkraft ist sehr gefährlich und es gibt Atommüll und außerdem ist das viel teurer als Windkraft. Lassen Sie uns mal so auf diese einzelnen Aspekte eingehen. Also ist Kernkraft sicher oder ist es sehr unsicher von der Energieform her?
Also ich bin da immer der Meinung, Man muss immer ganz klar sagen, es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Wenn ich also eben geschildert habe, sie erfüllt alle drei Dimensionen des energiewirtschaftlichen Dreiecks, dann ist das so. Aber natürlich hat Kernkraft auch, wie jede Energieform, Nachteile, zum Beispiel durch die Notwendigkeit der Endlagerung, zum Beispiel auch durch negative Erinnerungen, die sich durch Tschernobyl ergeben haben. Das ist de facto so. Und am Ende des Tages muss ich ja für jede Energieform immer abwägen, was für Vorteile bringt es in mir und welche Risiken habe ich. Und da ist die Diskussion in Deutschland sehr merkwürdig verzerrt und das auch eigentlich schon seit 30, 40 Jahren, seitdem ich mich erinnern kann. Weil man betont die Risiken der Kernkraft, Sie haben jetzt gerade als Stichwort reingebracht, wie gefährlich ist das eigentlich? Diese Risiken werden natürlich sehr stark überhöht und sie werden gegenübergestellt anderen Energieformen, die dann angeblich kein Risiko haben. An einer solchen Stelle empfehle ich natürlich immer, das Thema nicht abzustreiten, sondern tatsächlich jede Energieform hat ihre Nachteile, aber sie in einen analytischen Kontext zu setzen. Und dafür gibt es auch sehr interessante Analysen, nämlich wie viele Todesfälle pro erzeugter Strommenge, pro Terawattstunde, stehen denn eigentlich einzelne Energieerzeugungsformen. Wenn man einen solchen Vergleich anstellt und eine solche Statistik findet man beispielsweise bei Our World in Data, dann stellt man fest, an der Spitze stehen die Kohlekraftwerke mit etwa 30 Todesopfern pro Terawattstunde. Wo kommen die her? Gut, das sind die Feinstaubemissionen, das sind die Schwermetallemissionen. Todesfälle heißt dann, diese führen irgendwann zu einem vorzeitigen Ableben. Und das beziffert man etwa mit 30 pro Terawattstunde. Geht man in dieser Reihe weiter, kommen dann als nächstes die Gaskraftwerke mit 3 Todesfällen oder vorzeitigen Todesfällen pro Terawattstunde. Das sind halt vor allen Dingen geringere Feinstaubemissionen, geringere Schwermetallemissionen. Dann kommen als nächstes die Wasserkraftwerke mit 1,5, wobei das ein Wert ist, der stammt aus einzelnen singulären Unglücken der Vergangenheit. So gab es Mitte der 70er Jahre in China eigentlich das schwerste Unglück der Geschichte der Energieerzeugung, nämlich dort ist ein Damm gebrochen und in der Folge dessen sind 200.000 Menschen von den herabstürzenden Fluten dann ertrunken. Das ist bisher der schwerste Unfall und ein solches Unglück, das treibt dann die Wasserkraft auf 1,5. Es gab auch in Italien in den 60er Jahren einen schweren Dammbruch, der zum Tod von 2000 Leuten geführt hat. Würde man diese Unglücke weglassen, hätte man für die Wasserkraft auch in verschwindend geringen Zahl. Ich meine, es gibt keine signifikanten Todesopfer in Norwegen durch die Wasserkraftwerke, aber die Unfälle der Vergangenheit führen dazu, dass man diese Zahl etwas höher sieht. So, und alle anderen Erzeugungsformen, halt Kernkraft, Solar, Wind, liegen weit unter 0,1. Und bei Kernkraft kommt dann auch das Thema von Tschernobyl kommt hier mit rein, wo man genauso wie das Dammunglück bei der Wasserkraft mit einrechnet mit seinen paar 400 Opfern. Bei Fukushima waren die Opfer durch die Evakuierung bedingt gewesen mit etwa 2000 Opfern, sodass man bei Kernkraft auch an einer Zahl noch bei 0,1 ankommt. Aber zieht man diese beiden Unglücke weg, dann ist die Zahl eigentlich auch vernachlässigbar gering. Und das macht dieses Thema eigentlich so irrational, weil wenn man sich gerade bei der Abschaltung der Kernkraftwerke im Grunde genommen entschieden hat, dann die Kohlekraftwerke umso länger laufen zu lassen, dann ist man in der Betrachtung dieser nackten Zahlen eigentlich an den Punkt, dass man sich entschieden hat, eine deutlich letalere Energieerzeugungsquelle weiterhin den Vorzug zu geben. Und das ist eine Logik, die ist wenig begreifbar. Und diese relativiert auch das ganze Thema. Das heißt, anders ausgedrückt, Tschernobyl war mit Sicherheit ein schlimmes Unglück gewesen, wird niemand bestreiten. Aber selbst unter Einbeziehung dieses Unglücks ist die Kernkraft nach wie vor eine der sichersten Erzeugungsformen der Welt und weit sicherer als alle anderen. Und das sind eben mal Fakten, das sind Tatsachen. Alles andere ist natürlich dann auch ein Stück weit die zusätzliche Angsteinflößung im Sinne von, ja, da könnte doch, da ist doch vielleicht und dieses und jenes. Das macht nicht so viel Sinn.
Was glauben Sie, woher kommt diese Angst? Also hat das was mit der Atombombe zu tun oder ist es irgendwie nicht greifbar, Radioaktivität? Also warum haben die Menschen Angst vor Kernkraft?
Ich kann das auch nur, ich bin ja Jahrgang 1971, ich habe auch Tschernobyl miterlebt und man hat dieses Thema Tschernobyl auch als ein gewisses Trauma erlebt gehabt. Ohne Frage, es wirkt unbeherrschbar, es werden ganze Landstriche kontaminiert, es sind damals Feuerwehrleute unter schlimmen Bedingungen damals gestorben, was auch natürlich Behördenversagen war, ganz klar. Und ich glaube, dies hat ein gewisses Trauma ausgelöst, das nachvollziehbar ist, das aber dann vielleicht auch in eine gewisse politische Instrumentalisierung eingemündet ist. Das war noch viel extremer bei Fukushima gewesen. Fukushima hat ja effektiv keine Strahlenopfer hervorgerufen. Es gibt eine Person, wo das strittig ist, ist er jetzt tatsächlich an den Strahlenfolgen des Kernkraftwerks gestorben, aber ansonsten gibt es dort soweit keine Strahlentoten. Und dennoch nimmt man das Thema sehr gerne und es ist ja immer zu jedem Jahrestag von Fukushima, sieht man immer irgendwelche Einblendungen oder Posts bei X, Facebook, Jahrestag von Fukushima mit das Kernkraftwerkunglück mit 20.000 Toten. Dass diese 20.000 Toten dann natürlich auf den Tsunami zurückzuführen waren und nicht auf die Kernschmelze, lässt man dann natürlich in diesem Kontext verschwinden und rührt damit weiterhin an der Angst. Wollt ihr ein Unglück mit 20.000 Toten? Ja, das ist dann keine sehr rationale Argumentation, aber sie hat gewirkt, die Macht der Bilder, und sie hat ja auch letztendlich den Ausschlag gegeben, dass damals Frau Merkel wieder das Ruder rumgerissen hatte und dann urplötzlich zum Kernkraftausstieg eingeleitet hat. Und ich denke, es gibt nur noch mehr wenig Leute, die ernsthaft behaupten, dass das kein schwerer Fehler war.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, war ein schwerer Fehler, irgendwie emotional getrieben. Und genau, da wird ja für mich 20.000 Tote von dieser Naturkatastrophe gleichgesetzt mit 20.000 Toten, die möglicherweise dadurch das Strahlenunglück verursacht werden können, hätten können. Das stimmt ja absolut nicht. Also es ist ja auch wissenschaftlich belegt. Aber es gibt ja noch einen weiteren Kritikpunkt von Kernkraftgegnern, die sagen, der Wind und die Sonne, die schicken keine Rechnung und Kernkraft ist eigentlich sehr, sehr teuer. Man muss die Kraftwerke bauen, man hat das Problem mit der Endlagerung, man muss die Brennstäbe beschaffen, man muss die Castortransporte bewachen. Also ist Kernkraft günstiger oder teurer als Wind- oder Solarenergie?
Ich glaube, man kann die Frage sich schnell heutzutage aus der Empirie betrachten, weil wir haben die Kernkraftwerke abgeschaltet. Wenn Kernkraftwerke jetzt so teuer wären, müsste man sich fragen, warum importieren wir denn plötzlich so viel aus Frankreich? Doch offensichtlich aus dem Grund, weil französische Kernkraftwerke diesen Strom günstig liefern können. Und genauso wie natürlich auch schwedische Wasserkraftwerke. Das sind ja die Haupttreiber des Stromimports. Die Diskussion wird da immer merkwürdig verzerrt, weil, wenn wir mal Kosten von Windkraft mit Kernkraft vergleichen. Ja, Windkraft können Sie sagen, wenn eine Windkraftanlage erst einmal steht. Ja, und dann sind Ihre variablen Kosten relativ gering. Das Teil dreht sich, Sie haben Versicherungsbeiträge, Sie haben Wartungskosten, aber mehr ist da nicht. Das heißt, im gebauten Zustand, wenn man sich fragt, lassen wir eine Windkraftanlage noch ein bisschen länger laufen, wenn das technisch möglich ist, dann sind die variablen Kosten günstig. Aber das Problem ist, diese Anlagen müssen natürlich ihre Baukosten amortisieren und das ist ein Problem, das erneuerbare Energien in besonderer Weise haben. Wenn mal Wind weht, dann ist es häufig so, dass dann schnell auch mal ein Überangebot an Strom dargestellt wird, sodass die Strompreise, die der Windmüller bekommt, geringer sind als so der Durchschnitt der Strompreise, den man so im Allgemeinen hat. Und dann stehen die Windanbieter sehr schnell vor dem Problem, ja, wir bekommen nicht einen hinreichenden Strompreis für die um alle Kosten inklusive der Installationskosten, der Baukosten und so weiter abzudecken. Und deswegen hat man nach wie vor hier in Deutschland die EEG-Subventionen und die können dann insbesondere in windschwachen Standorten wie Süddeutschland enorm zuschlagen. Dort liegen die dann bis zu 11,5 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, die Windkraft ist dann, wenn sie dann auch an weniger windreichen Standorten dann ihre Kosten abdecken soll, auch entsprechend teuer. Und es kommt dann das eingangs erwähnte Thema Systemkosten dabei. Diese enormen Fluktuationen der Windkraftanlagen, die müssen abgedeckt werden. Das heißt, sie haben hohe Netzeingreifkosten. Sie haben statt einem Kernkraftwerk 1000 Windkraftanlagen stehen. Sie müssen natürlich überall die entsprechende Netzinfrastruktur inklusive Umspannanlagen und so weiter darstellen. Die Netzausbaukosten werden sehr hoch. Sie müssen Backup darstellen, also Gaskraftwerke im Hintergrund bauen für die Zeiten, wo dann Dunkelflaute ist. Wenn Sie all diese Kosten zusammenrechnen, dann wird das alles extrem teuer. Und das ist der Grund, weshalb dann am Ende des Tages ein Kernkraftwerk, weil da kommen Sie, ein abgeschaltetes Kernkraftwerk, wenn man das wieder anschalten würde, Herr Peters hat da ja auch die Dimension nochmal erwähnt, dann sind Sie so ungefähr bei 4, 5 Cent pro Kilowattstunde. Im Neubau werden Sie das nicht ganz hinbekommen. Das hängt dann sehr stark von den Kapitalkosten ab, weil das ja kapitalintensive Projekte sind. Aber da sind Sie eher bei 8 bis 9 Cent pro Kilowattstunde. Aber da kommt dann auch nicht mehr sehr viel hinzu, weil Netzkosten haben Sie hier natürlich in dem Maße nicht. Sie haben eine Anlage, die versorgt Ihnen meinetwegen wie Neckar-Westheim 2 das ganze Rhein-Neckar-Industriegebiet und Sie müssen da nicht einzelne Windkraftanlagen mit Netzausbau versorgen. Das ist dann entsprechend nicht mehr notwendig. Sie brauchen auch per se kein Backup, sondern zumindest mal nicht in dem Maße, wie Sie es für Windkraftanlagen. Das heißt, die ganzen das, was wir als Systemkosten bezeichnen, das treibt die Windkraftanlagen enorm nach oben. So, und was Sie dann für Kernkraftwerke dann, sind dann diese Kosten eher günstig. Und wenn man zum letzten Punkt dann noch kommt, der dann gerne angeführt, ja, wie die Endlagerung wäre so teuer. Da gibt es für Deutschland Schätzwerte, wie viel die Endlagerung kostet. Die liegen irgendwo zwischen 10 und 20 Milliarden Euro. Selbst diese Zahl erscheint mir wahnsinnig hoch, weil das Endlager, das in Finnland jetzt gerade ans Netz geht, das kostet ungefähr 4 Milliarden Euro, und zwar als Lifetime-Kosten. So, und 10 bis 20 Milliarden Euro, wenn man dies dann mal auf die gesamtproduzierte Menge an Strom berechnet, quasi die 10 bis 20 Milliarden, dividiert durch die Summe an Kilowattstunden, die die Kernkraftwerke geliefert haben, ja, dann liegen sie bei 0,15 bis 0,3 Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, die Endlagerung kommt hier nicht mehr sehr groß ins Spiel hinein. Und bezahlen tun es ohnehin die Betreiber, denn dieses wurde in einem Entsorgungsfonds zurückgelegt, der mit 24 Milliarden Euro befüllt ist.
Ja, und vielleicht zum Abschluss mal noch einen Blick auf die Nachbarn oder auf andere Industrieländer. Also wir sind ja ein Industrieland, wollen Industrieland bleiben, haben energieintensive Industrie, die es immer schwerer hat. Also wie sieht denn das im internationalen Vergleich aus? Also werden Kernkraftwerke gebaut oder gibt es auch Länder, die sagen, okay, wir wollen jetzt auch auf die Kernenergie verzichten und wir machen so eine ähnliche Politik wie Deutschland mit erneuerbaren Energien? Also wie ist denn da Deutschland im internationalen Vergleich zu bewerten?
Also wenn man sich die großen G20-Industrieländer betrachtet, dann ist Deutschland ein Sonderfall und auch nicht unbedingt ein vorbildlicher Sonderfall. Denn der Anspruch, sich durch den Ausbau von Wind und Solar zu 100% mit Erneuerbaren zu versorgen, also plus einen gewissen Anteil Biomasse, plus einen gewissen Anteil Wasserkraft, der ist ziemlich unik in der Welt. Klar, wir haben Norwegen, die versorgen sich sehr glücklich mit 100% Wasserkraft, aber das ist eine andere Form. Wasserkraft ist regelbar, Wasserkraft ist grundlastfähig. Die Probleme der extremen Schwankungen, die man mit Wind und Solar hat, die haben die Norweger mit der Wasserkraft natürlich nicht. Die Isländer versorgen sich zu 100% mit Erneuerbaren. Aber das sind natürlich dann auch geografische Glückskinder. All für alle anderen stellt sich genau die gleiche Frage, nämlich wie stellen wir Versorgungssicherheit dar? Und intensiv wird das Thema in den USA diskutiert und das auch schon zur Biden-Regierung. Dort hat nämlich die Biden-Regierung ein Programm lanciert, das den Ausbau von bis zu 200 Kernkraftwerken bis 2050 vorsieht. Und das ist in den USA ein Konsensthema. Das heißt, da waren die Demokraten dafür. Das übernimmt jetzt natürlich auch Trump. Und alle Republikaner sind dort auch dafür. Und was wichtig ist, das bedeutet ja nicht, dass man ausschließlich das Land mit Kernkraft betreiben will. Ganz im Gegenteil, wenn man sich mal so Bundesstaaten anschaut wie Kalifornien, New Mexico, Arizona, die sind ja extrem sonnenreich. Das heißt, da macht Solarkraft natürlich Sinn. Und insofern ist eine vernünftige Energieversorgung auch ein Portfolioansatz nach dem Motto, ich stelle mir ein Portfolio von Erzeugungsformen zusammen, die verschiedene Energieformen mit beinhaltet. Und das heißt, in der Denke der Amerikaner, auch schon zu beiden, es ist ein Portfolio aus Gas, es ist ein Portfolio aus Kernkraft und aus Erneuerbaren, hauptsächlich dann auch Solar. Und das macht Sinn. Und es kommt jetzt auch ein Thema hinzu, das die Entwicklung extrem forciert, nämlich der Ausbau der künstlichen Intelligenz. Da kann man prognostizieren für die USA, der Bedarf an Strom für Rechenzentren der künstlichen Intelligenz wird sich bis 2030 vervierfachen. Und bei 2030 werden alleine die Rechenzentren, die in den USA stehen, werden so viel Strom benötigen, wie wir derzeit in ganz Deutschland verbrauchen. Und ein solcher Strom, den kann man natürlich nicht mehr alleine über Solaranlagen herstellen. Das geht nicht. Sondern hier kommen dann eine sehr stürmische Entwicklung zutage. Microsoft lässt das alte Kernkraftwerk Three Mile Island, das schon 2019 abgeschaltet wurde, lassen sie wieder ans Netz gehen, verpflichten sich für 20 Jahre den Strom abzunehmen. Oracle, Amazon Web Services und wie sie alle heißen, sind da im Moment im Run, auch neue Kernkraftwerke, auch kleine modulare Reaktoren zu bauen. Der Bedarf ist hoch und der Bedarf muss vor allen Dingen als Grundlast vorhanden sein. Man möchte ja nicht die Rechenzentren korreliert mit der Windkraft dort fahren, sondern nein, man braucht einen gewissen Sockel und dann kann man natürlich auch gewisse Schwankungen auch mit Solar, mit Speichern dann gegebenenfalls auch darstellen. Aber der Sockel muss da sein. Und da ist vollkommen klar, da wird die Kernkraft sehr, sehr stark benötigt werden. Und in dem Maße, wie wir das nicht tun, in dem Maße, wie wir da immer mehr in Richtung Mangelzustände gehen, wie sie da der Herr Greber auch thematisiert hat, in dem Maße haben wir einfach ein Problem. Und dieses Problem muss von der nächsten Bundesregierung sehr viel deutlicher thematisiert werden. Welche Lösungen man dann findet, man kann auch dazu übergehen und nochmal über CCS, also die Abscheidung und Speicherung von CO2 nachdenken, ist auch eine Variante, die man mit Gaskraftwerken vor allen Dingen kombinieren kann. Aber Tatsache ist, an der grundlegenden Aussage, dass wir an grundlastfähigen Kraftwerken nicht vorbeikommen, die kann eigentlich niemand mehr bestreiten wollen. Die sollte eigentlich inzwischen Konsens sein. Und die USA ist nicht das einzige Beispiel. Es gibt gerade einen Report der Internationalen Energieagentur, der sagt, in diesem Jahr wird die Kernkraft den höchsten Produktionsleistung von Strom erreichen. Und das trotzdem, dass Deutschland seine Kernkraftwerke abgeschaltet hat. Der Grund sind natürlich auch vor allen Dingen die Chinesen, die Kernkraftwerke bauen. Das ist vielleicht auch nicht ganz so gut, dass gerade autoritäre Regime wie China und Russland diese Form weiter ausbauen und wir hier da technologisch zurückstehen. Es sind derzeit so viele Kernkraftanlagen weltweit im Bau wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und es gibt ungefähr 40 Länder, die derzeit vorhaben, die Kernkraft auch auszubauen. Und da sind eigentlich auch alle Großen mit dabei. Und auch Länder wie Italien, Dänemark, auch Norwegen denken darüber nach. Das heißt, wir kommen, glaube ich, nicht an einer wirklich ehrlichen Reflexion über dieses Thema, kommen wir nicht vorbei.
Ja, also das glaube ich auch. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit der Diskussion in Deutschland. Wir haben noch so einen kleinen Aufkleber vorbereitet. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie den haben wollt, also gern eine E-Mail schicken oder unter dem Beitrag kommentieren. Wir schicken diesen Kernkraft-Ja-Bitte-Aufkleber gerne zu. Lieber Dr. Kané, vielen Dank, dass Sie nochmal zu Gast waren bei uns hier im Podcast auf YouTube. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns doch. Gebt uns 5 Sterne bei Spotify, bei Apple Podcast, bei Audible, egal wo ihr gerade zuhört. Wenn ihr uns bewertet, helft ihr uns damit, sichtbarer zu werden, noch mehr Leuten diesen Podcast näher zu bringen. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback. Von daher bewertet uns 5 Sterne und damit macht ihr uns sehr, sehr glücklich. Und wir sagen jetzt schon vielen, vielen Dank dafür und hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin.